Servus und herzlich willkommen. Wir begrüßen Sie zu unserer heutigen Episode von Logistics People Talk aus München von der Transport Logistik. Go! Nach 4 Jahren Pandemiepause kommt hier die Logistikwelt wieder ins Rollen. Und auch bei uns gibt es ein Wiedersehen mit Sascha Henke und einem Update zu alternativen Antrieben im Straßenverkehr. Wir sind Ihre Hosts.
Andrea Goretzky.
Und Gwen Dünner.
Unsere erste Episode, E-Mobility aus dem April 2021, ist bis heute unsere meistgehörte Folge. Wir haben also offenbar mit dem Thema einen Nerv getroffen. Hinzu kommt, dass in den letzten 2 Jahren weitere Entwicklungen das Thema beflügelt haben. Grund genug für uns, noch einmal nachzulegen. Ich begrüße ganz, ganz herzlich bei uns im Messestudio Sascha Henke. Hallo Herr Henke, toll, dass Sie heute hier sind und sich die Zeit für uns genommen haben.
Hallo und guten Morgen. Vielen Dank für die Einladung. Und wenn das die meistgehörteste Folge war, die erste, dann ist das so bei der Renus, dann können wir ja nur ein Ziel haben. Diese muss noch mehr und noch besser werden.
Genau, ja. Wir gucken mal.
Ja, Herr Henke, damals haben wir Sie als Geschäftsführer der Renus Transport begrüßt. Aber nicht nur für Sie hat sich inzwischen einiges geändert, sondern auch im Bereich Elektromobilität. Erzählen Sie doch mal.
Ja, ich bin seit Februar jetzt bei der Schwester. Bin bei einer Gesellschaft, die heißt Romonde Sustainable Services, der Name ist Programm, und konnte mein Hobby zum Beruf machen. Ihr wisst ja, dass ich das so nebenamtlich gemacht habe. Ich musste mir das immer von meiner Zeit klauen und das Thema ist immer mehr gewachsen innerhalb der Gruppe. Und ich habe da bei Romondes tatsächlich die Chance bekommen, mein Hobby zum Beruf zu machen. Können auch wenige von sich sagen übrigens. Und es gibt eigentlich nur einen Grund dafür. Der Fuhrpark ist deutlich größer bei Romondes als bei uns bei der Renus. Nee, nicht ein Grund. Der zweite ist, Romondes ist mit diesen Sammelfahrzeugen in der Innenstadt unterwegs. Und der Druck, CO2 zu sparen im Güterkraftverkehr, ist in der Innenstadt schneller und größer als auf der Autobahn. Das sind eigentlich die beiden Gründe, warum ich das gemacht habe.
Das hört sich erstmal beeindruckend an, 10.000 Fahrzeuge. Aber wie ist das denn? Ist so eine riesige Elektroflotte nicht auch ziemlich teuer, beziehungsweise lohnt sich das vor einem wirtschaftlichen Hintergrund?
Ja.
Ja. Kurz und knapp.
Die ist teuer. Ist sie immer noch wie vor 2 Jahren? Wir haben ja bei der Renus Trucking gemeinsam mit Contago schon sehr zeitig angefangen. Ich war gestern noch auf einer Veranstaltung von der Verkehrsrundschau, habe da Kollegen getroffen, Logistikunternehmen, Inhaber, Geschäftsführer von Logistikunternehmen, die mich damals ausgelacht haben oder uns ausgelacht haben, was wir da für einen Unsinn beginnen und so. Die lachen nicht mehr mittlerweile.
Jetzt ja, lachen sie.
Genau. Bei der Contago ist gemeinsam mit der Renus Trucking die Flotte deutlich ausgebaut worden. Es gibt ein Förderprogramm. Als wir damals anfingen, gab es, ich glaube, 30.000 oder 40.000 Euro für ein Fahrzeug, was 400.000 gekostet hat. Mittlerweile gibt es ein sogenanntes KCNI-Förderprogramm. Da werden 80% der Differenzkosten zwischen dem Diesel- und dem Elektro-LKW oder dem Wasserstoff-LKW gefördert. Für die Ladeinfrastruktur sogar 80% voll gefördert. Das macht den Schmerz erträglicher, aber es sind immer noch 20% Mehrkosten. Ja, nicht, dass jetzt irgendjemand glaubt, wir kriegen vom Staat diese Entwicklung und Pionierarbeit geschenkt. Das ist bei weitem nicht so. Ja, das ist weder bei Renus noch bei Romondes der Fall. Dann darf ich Innovationsthemen, Kundenerprobung, Prototypengeschichten für die Renus weitermachen. Das freut mich sehr. Ja, also die übergreifenden Themen. Es gibt genug Hersteller, die sind jetzt lieferfähig. Das ist alles ausgereift, was wir damals gemacht haben. Das war echte Pionierarbeit mittlerweile. Sind das Serienfahrzeuge? Man kann bei 4, 5 Herstellern mittlerweile einfach so bestellen, wie man früher einen Diesel bestellt hat. Dafür braucht mich niemand mehr bei der Renus. Ich darf aber diese übergeordneten und diese Innovationsthemen, darf ich auch für die Renus weiter mitmachen. Das macht großen Spaß.
Können Sie vielleicht noch einmal so ein bisschen was dazu sagen, wie sich das aufteilt mittlerweile, die Flotten bei Renus, bei Remondes? Wie viel davon ist schon mit alternativen Antrieben angetrieben? Was ist noch herkömmlich unterwegs?
Also es ist unheimlich viel passiert seit damals. Wir haben ja so mit 6, 7 Autos angefangen. Bei der Contago gemeinsam mit Renus Trucking ist der Weg weitergegangen. Es gibt so bei dieser Förderung, die ich eben angesprochen habe, gibt es so Calls, also so Fristen, wo man Anträge stellen darf. In dem sogenannten ersten Call hat die Contago nochmal 28 schwere LKWs bewilligt bekommen, so heißt das. Haben wir eine schöne Urkunde gekriegt in Berlin. Hat alles lange gedauert, viel zu lange gedauert. In dem zweiten Call sind es über 50 Fahrzeuge. Das heißt, die Contago wird gemeinsam mit der Rhinos Trucking auf etwa 100 schwere Fahrzeuge zulaufen und werden diesen Weg auch weitergehen. Bauen Parallelinfrastruktur dafür natürlich auf, weil die geladen werden müssen. Rhinos Home Delivery macht einiges im Verteilerbereich. Die haben ja damals schon getestet mit uns zusammen. Da haben wir auch damals drüber gesprochen mit den leichten Fahrzeugen. Ich hatte am Montag noch einen Call mit der Automotive. Das heißt, die Kollegen rufen mich da an. Da geht es um so ein Shuttle-Geschäft, wo die auch überlegen, das zu elektrifizieren. Also was mir große Freude macht, das passiert überall was. Ja? Bei Romond ist genauso. Da gibt es Wasserstofffahrzeuge in Freiburg. Da haben wir ein Joint Venture mit der Stadt Freiburg zusammen. In Frankfurt bin ich übermorgen. Darum kann ich bei dem Partner-Event nicht teilnehmen, der Rhinos, leider auf der Messe. Ich wäre gern gekommen, aber da muss ich nach Frankfurt. Da gibt es eine große Übergabe von Elektro-LKWs. Eine Gesellschaft, die wir mit der Stadt zusammen haben und so weiter. Also in beiden Companies passiert unheimlich viel. Und die Fahrzeugzahl ändert sich fast wöchentlich. Wir haben ja aus diesem ersten Fördercall diesen Bescheid gekriegt, da muss man die Autos bestellen und dann werden die jetzt so ausgeliefert. Ne? Ich müsste tatsächlich Rhinos Trucking fragen, wie viele Volvos jetzt da sind, weil ich weiß, dass die Volvos jetzt fast täglich ausgeliefert werden.
Neben den Kosten liegt bei einer solch zukunftsweisenden Flotte natürlich auch die Frage nach der Ladeinfrastruktur nahe. In unserem letzten Gespräch haben Sie gesagt, dass es da noch einiges an Hausaufgaben zu erledigen gibt. Als Lehrerkind frage ich da, wurden diese erledigt?
Ich überlege gerade, ob das die Schulnote 5 oder 6 kriegt.
Oh nein.
Ich meine die öffentliche Ladeinfrastruktur. Ja. Nein, da ist überhaupt nichts passiert. Es gibt keinen ernsthaften Ladepark. Ich habe mir kürzlich einen Word angesehen, der ist nicht mal für öffentliche LKWs, aber das ist ein kleiner Anfang. Es gab ein Projekt, das heißt Hohler Hochleistungsladen an der A2. Da sollte von Dortmund bis Berlin sollten bestimmte Schnellladepunkte gebaut werden. Da sind wir ausgestiegen, weil das Hanebüchen war, dieses ganze Projekt. Es war eine Katastrophe. Also wenn wir schon aussteigen, wir machen ja viel mit und viele Innovationen mit, aber wenn uns niemand sagen kann, der Rhinos-Standort in Bottrop war vorgesehen, und wenn uns niemand sagen kann, was wir eigentlich für eine Rolle spielen, sind wir Elektro-Tankstellenbetreiber, sind wir nur Grundstückvermieter, was passiert eigentlich hinterher mit der aufgebauten Ladeinfrastruktur? Die haben uns tatsächlich damals angeboten, es wird zurückgebaut. Ich sage, warte mal, mit Fördergeldern und Steuergeldern bauen wir etwas auf, machen ein Projekt und danach wird es zurückgebaut. Also man konnte uns auch keiner sagen, ob wir in 5, 6 Jahren für einen gewissen Restwert dann die Technik übernehmen können und so. Also solche Sachen spielen sich da ab. Das ist eine Katastrophe. Man kann heute, wenn man dieses sogenannte Depotladen macht, wie das die Contago macht, kann man anfangen. Ja, man hat immer den Heimathafen, sage ich immer, wo das Fahrzeug lädt und dann fährt man bestimmte Distanzen und kommt wieder zurück. An das Unterwegsladen im Fernverkehr glaube ich überhaupt nicht. Im Gegenteil, ich halte das für ein Märchen.
Weil es zu lang dauert oder weil es nicht genug gibt einfach?
Weil es heute nicht genug gibt. Wir haben eben darüber gesprochen, die ersten Hersteller sind lieferfähig. Es passiert bei öffentlichen Ladestationen überhaupt nichts. Und wir müssen eine Parallelwelt organisieren. Das heißt, der Diesel wird noch lange da sein, der wird langsam rauswachsen, die alternativen Antriebe kommen dazu. Und dann sage ich jedem, der dieses Märchen erzählt, dass nach 4 Stunden, wenn ein Fahrer Pause macht, ausgerechnet dann eine freie Schnellladesäule zur Verfügung steht. Wer dieses Märchen erzählt, soll einfach mal abends auf eine Raststätte fahren und sich ansehen, was da los ist. Ja, wir haben jetzt schon, es gibt so unterschiedliche Zahlen, 30.000, 40.000 LKW-Parkplätze für Dieselfahrzeuge heute. Und da muss ich mich fragen, wo wir denn einen zusätzlichen Ladepark aufbauen. Ja, wir werden keine Dieseltankstellen abreißen und dafür, sondern wir brauchen die Dieseltankstelle auch noch. Das heißt, es muss eine Parallelwelt organisiert werden für Wasserstofftankstellen, für Ladeinfrastruktur. Und im Moment scheint das so zu sein, dass die Privatwirtschaft das Ganze stemmen soll. Und da tue ich mich sehr schwer mit, das muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen.
Ja, kein einfaches Thema. Jetzt sprechen wir heute ja nicht nur über E-Mobility, wofür man ja die Ladesäulen braucht, sondern wir wollten mal die alternativen Antriebe im Allgemeinen betrachten. Dazu zählen ja auch Wasserstoff und die eben schon genannte Oberleitung. Was hat sich in diesen Bereichen getan? Sind die vor 2 Jahren angestoßenen Projekte da vorangeschritten?
Also zweischichtig. Die Oberleitung, unsere Meinung haben wir schon mehrfach gesagt, wir sehen diese 4.000 Kilometer nicht, die da irgendwo in der Presse rumgeistern, sondern wir sehen es als Ladeoption. Wir möchten mal gucken, ob wir unterwegs so ein Auto geladen kriegen. Wir haben 3 Jahre gebraucht, um einen Diesel-Hybrid-LKW mit 10 Kilometern jetzt auszutauschen gegen einen, der 50 Kilometer kann. Also ganz ehrlich, es fahren immer noch 5 Fahrzeuge. Es werden jetzt weitere Projektpartner gesucht, sollen ein paar mehr werden. Aber auf der A5, wo wir unterwegs sind bei Darmstadt, fahren immer noch 5, 6 Autos mit einem Dieselhybrid, der jetzt 50 Kilometer elektrisch kann. Das ist besser als 10, das stimmt. Aber nach 3 Jahren müssten wir jetzt eigentlich schon mit einem batterieelektrischen LKW darunter durchfahren. Ne? Also da kann man mal sehen, über was für Zeitfolgen wir reden. Ich sage immer in meinem Bundesland, wo ich herkomme, ich weiß nicht, ob ihr es wisst, wenn wir drei, heute sagen, wir wollen ein Windrad bauen, wissen Sie, wann sich das dreht? In 7 Jahren. In 7 dreht sich das. Ja? Und wir reden also immer über Jahre bei diesen Prozessen. Also da ist ein bisschen was passiert, unbefriedigend. Die Strecke wird auch ein bisschen erweitert auf der A5. Richtung Frankfurt geht es weiter. Aber dauert alles Jahre, furchtbar langsam. Wasserstoff, andere Geschichte. Gab es erst als Müllsammelfahrzeuge von einer Firma Faun, also nicht von Mercedes, umgerüstet, habe ich eben erzählt, haben wir bei Romondis. Jetzt geht es in der Speditionswelt langsam los. Es gab mit Hyundai, damals haben wir auch darüber gesprochen, so den ersten Hersteller, der in der Schweiz rumgefahren ist mit so einem Verteilerfahrzeug. Jetzt gibt es von den deutschen Herstellern 2, 3 Projekte, wo wir als Rhinos dabei sein dürfen. Das eine macht Daimler Truck. Dieser LKW heißt Gen H2. Es wird auch eine Vorserie sein, eine Kleinserie, sind ein paar Sattelzugmaschinen, die wir testen dürfen. Und das Gleiche macht MAN, das heißt Bayernflotte. Da sind wir auch Projektpartner, waren wir in Nürnberg, hat der Söderncheck vorbeigebracht und der Aiwanger. Und also auch da gibt es so Landesförderung, ne, damit endlich mal was passiert. Aber die deutschen Hersteller fangen jetzt so ein bisschen an und wir dürfen 2-mal Projektpartner sein.
Klingt aber auch schon mal vielversprechend. Also klar, solche Projektlaufzeiten sind lang, aber man muss ja auch irgendwo anfangen dann.
Ja, auf der anderen Seite kommt da jetzt nicht vielleicht doch noch irgendwie ein bisschen Druck drauf, weil auch die Notwendigkeit besteht.
Naja, warum fahren seit 1,5, 2 Jahren schon Hyundais in der Schweiz und wir drei reden jetzt über ein Projekt, was irgendwann mal nächstes Jahr anfängt? Also eine Testflotte oder ein Feldversuch, ne? Da sind bestimmte Hersteller einfach schneller gewesen oder haben auf das richtige Pferd schneller gesetzt. Oder umgekehrt, vielleicht haben ein paar Hersteller auch diese Entwicklung ein bisschen unterschätzt oder zu lange auf das Dieselpferd gesetzt. Ich kann es nicht sagen, mich nervt das auch. Das sind deutsche Hersteller, wir sind vom Ursprung her ein deutsches Unternehmen und ich finde das ganz traurig, dass wir zeitlich momentan mit den deutschen LKWs hinterherlaufen. Ja, und wir müssen da höllisch aufpassen und wir müssen einfach da Geschwindigkeit reinkriegen, auch bei den batterieelektrischen LKWs. Da ist das nichts anderes.
Aber wir als Rhinos bzw. Remondis bleiben da am Ball und sägen weiterhin Nerven.
Ja, wir versuchen zu treiben. Ich habe manchmal so, ich bin in so Kundenexpertenbeirat, heißt das eigentlich, sag mal Kundenbeirat bei MAN und Daimler. Ich glaube manchmal, die ertragen mich nur, weil wir eine große Flotte haben und weil die uns als Kunde nicht rausschmeißen können. Aber na klar, treiben wir weiter und nerven und weisen darauf hin. Und ich glaube, wir müssen das tun. Auf dieser Veranstaltung gestern, beziehungsweise auch letzte Woche war ich bei Schaeffler. Es sind komischerweise immer die gleichen Unternehmen. Ja? Also die Anzahl der Kollegen ist nicht großartig gewachsen. Das macht mir auch Sorge. Also nicht nur die Geschwindigkeit, wann diese Fahrzeuge entwickelt werden und wann die endlich auf den Markt kommen, sondern die Spieler, die den Mut haben, das sind 2 Hände voll. Das ist wirklich, und das waren die gleichen 2 Hände voll vor 2, 3 Jahren. Ja, also da würde ich mir auch wünschen, dass mehr Kollegen auch mitmachen und nicht abwarten. Ne? Ich halte das nicht nur für fahrlässig, lange an Diesel festzuhalten, weil wir unser Unternehmen, beide Firmen, Rhinos genau wie Romondis, auf diese Transformation des Fuhrparks vorbereiten müssen. Ich halte das auch fatal gegenüber unseren Kunden. Ja, also die wollen Lösungen, die erwarten von uns Lösungen und die haben sie immer gekriegt, von Rhinos und von Romondis. Ja, und wir müssen auch diese Fehler gemacht haben und wir müssen auch wissen, wie es funktioniert und wie es nicht funktioniert. Ansonsten sind wir kein ernsthafter Partner für unsere Kunden mehr. Darum frage ich mich bei manchen Kollegen immer so, Mensch, worauf wartet ihr? Das sage ich denen auch so. Ne? Mach doch mal, kauf doch mal 2, 3 Autos. Fang einfach mal an. Es müssen nicht gleich diese 50, 80, 100 sein, wie wir es jetzt machen. Zugegeben, wir haben auch ein bisschen früher angefangen. Ne, vor 3 Jahren, aber wenn die jetzt mal so mit 3, 4, 5, 6 starten würden, jedes Auto hilft, jede Ladesäule hilft und wenn Wasserstofffahrzeuge nachgefragt werden, werden auch Tankstellen gebaut. Das ist ja auch so ein bisschen, ne, das ist, wir haben es, ich sage immer so schön, wir haben nicht Henne und Ei, wir haben Hennen und Ei her leider. Ne, immer noch. Ne?
Ja, im Grunde kann man ja sagen, ne, wir sind Macher, aber wir haben ja schon am Anfang gehört, Sie sind ja jetzt bei unserer Schwester Remondis. Was oder beziehungsweise warum hat das Thema dort nochmal einen anderen Stellenwert? Wir haben das schon mal so ein bisschen angesprochen, aber können wir vielleicht nochmal ein bisschen in der Tiefe einblicken?
also der Stellenwert ist ein anderer, nee, der ist gar nicht anders, der ist früher da. Es gibt eine Clean Vehicle Directive, die sagt, dass du 10%, wenn du so öffentliche Ausschreibungen, also die Sammlung machen möchtest von öffentlichen Auftraggebern, musst du 10% des Fuhrparks umgestellt haben auf alternative Antriebe. Ich kenne zwei Fälle, wo Gewerbekunden, das ist immer so, es gibt noch kommunale Kunden bei Romundus und Gewerbekunden, wo die Industrie auf einmal das da reingeschrieben hat und hat gesagt, ich will das auch. Ich muss es zwar noch nicht, ja, aber ich schreibe das da schon mal rein und ich erwarte bei einer Ausschreibung, dass mein Logistikdienstleister diese Clean Vehicle Directive erfüllt. Das sind so kleine Anfänge. Nochmal, städtisch gibt es das schon, aber ich bin mir ganz sicher, dass das ganz normal mit den Industriekunden genauso kommen wird. Also es ist einfach nur früher da. Holt uns aber bei Renus ein und darum, Gott sei Dank, haben wir schon sehr, sehr zeitig angefangen, uns mit diesen Themen zu beschäftigen.
Ja, aber es ist ja wenigstens gut zu sehen, dass dieser Druck, den man schon vor Jahren im Grunde vorausgesagt hat, wirklich auch kommt von alleine. Nicht nur, weil es Auflagen gibt, sondern die Industrie da jetzt halt auch schon anfängt. Nicht, weil sie muss, sondern weil sie kann.
Das ist, wenn Sie so wollen, wenn heute eine privatwirtschaftliche Unternehmung die Clean Vehicle Directive in eine Ausschreibung reinschreibt, ist das freiwillig. Ja, also nicht uneigennützig, ist auch ein bisschen egoistisch, für die CO2-Bilanz, das ist ganz klar, und für selbstgesteckte Klimaziele. Aber gesetzlich ist es erstmal ist es eine freiwillige Geschichte. Den Druck haben die Städte heute schon. Und darum müssen wir uns bei diesen Sammelfahrzeugen, kommunalen Sammelfahrzeugen, müssen wir uns jetzt umgucken und sputen.
Jetzt haben wir ganz, ganz viel zu den bereits etablierten alternativen Antrieben erfahren. Wie sieht das denn aus mit neuen Entwicklungen, also beispielsweise mit im Bereich synthetische Kraftstoffe? Wie schätzen Sie das Thema ein? Kommen da auch noch Neuerungen auf uns zu?
Ja, absolut. Also wir fahren ja als Renus schon viele Jahre in den Niederlanden HVO, ein synthetischer Diesel. Das ist, wenn man so will, sogar ein synthetischer Kraftstoff. Jetzt nicht vergleichbar mit dem, was in der Presse jetzt gerade aktuell diskutiert wird. Aber bei diesem synthetischen Diesel ist es so, es gibt so unterschiedliche Zahlen, dass sie zwischen 70% und 85% CO2 einsparen. Ich halte das für ein super Mittel für die Bestandsflotte. Wir reden immer nur über die alternativen Antriebe nach vorne. Aber diese Bestandsflotte, die noch Jahre, die vor 2 Jahren angeschafft wurden oder die dies Jahr noch gekauft werden, die Dieselfahrzeuge, müssen wir auch CO2 reduziert fahren lassen. So, und da ist zum Beispiel so ein HVO als synthetischer Diesel eine super Geschichte, weil ich nichts umbauen muss, ich muss technisch keine Geschichten machen. Gleiche gilt für die synthetischen Kraftstoffe, die jetzt diskutiert werden, auch im Pkw-Bereich. Die werden gerade kaputt gerechnet. Ich frage mich immer, wer so schlau ist und das jetzt schon weiß, wenn eine Massenproduktion erstmal in Gang ist, was dann der Liter kosten wird. Ja? Wir hypen gerade Wasserstoff, der ist brutal teuer. Der ist teurer, als wir vor 2 Jahren gesprochen haben. Ja? Ist nochmal gestiegen. Da war es schon unwirtschaftlich. Wird aber vollkommen gehypt. Wasserstoffkompetenz, Land und so weiter und Kontinent. Und bei den synthetischen Kraftstoffen fangen wir jetzt schon an, alles kaputt zu rechnen, ohne zu wissen, was das Ding am Ende des Tages überhaupt kosten wird. Ja. Eine Diskussion wird sein, gehört das in Fahrzeuge oder gehört es in Flugzeuge oder in Schiffe oder so. Ja, dann müssen wir mal gucken, wo das landet. Aber ich bin grundsätzlich ein Fan davon, dass wir technologieoffen jeden Weg hinterhergehen und das genau untersuchen und auch tatsächlich einsetzen.
Wahnsinn, das ist eigentlich schon das perfekte Schlusswort, finde ich. Also wir sehen schon, Sie werden zum Dauergast bei uns. Also wir könnten eigentlich, ich könnte noch Stunden, ich habe noch so viele Fragen, aber ich glaube, wir haben nämlich letztes Mal den Fehler gemacht, so viel zu machen, dass wir es in 2 Folgen aufteilen mussten. Also genau, wir würden Sie da sehr gerne nochmal wieder einladen. Ich glaube, das ist auch ein Thema, da ist es einfach wichtig, immer den Entwicklungen zu folgen. Und wenn das möglich wäre, wäre das super, wenn Sie da wieder vorbeikommen.
Wir können uns ja in 2 Jahren wieder treffen zur Messe.
Ja, genau.
Sehr gut. Wir haben, das fällt mir noch ein, das sollten wir vielleicht kurz erzählen. Wir haben diese BLC gegründet. Das ist ja ein Joint Venture zwischen Romundus und Renus, die sich ja, ich sag mal, mit Batterielogistik, also Logistik nicht nur im Sinne von Transportlogistik, sondern generell mit dem Handling und Repair und so weiter beschäftigt. Ganz frisches Ding. Können wir in 2 Jahren gucken, wie weit die Kollegen sind, die investieren und bauen neu. Ne? Also beide Gesellschaften machen etwas gemeinsam in diesem Bereich Batteries, ne? Ist eine tolle Geschichte.
Ja, ganz spannendes Thema. Haben wir auf jeden Fall auch auf dem Zettel für einen Podcast. Dann gucken wir mal, machen wir was zusammen. Ja, genau. 2 Jahren wieder in München.
Dauerdate, schon mal fest eingetragen. Super. Dann wollen wir uns wirklich ganz herzlich nochmal bedanken, dass Sie bei uns waren. Also wie gesagt, das Thema ist zukunftsträchtig, das Thema ist Dauerbrenner und wird mit Sicherheit jetzt in den nächsten Jahren wieder weitere Entwicklungen mit sich tragen. Also nochmal vielen, vielen Dank.
Danke für die Einladung. Schöne Messe und viel Erfolg noch.
Ja, Ihnen auch. Vielen Dank. Und damit wollen wir diese Episode beschließen und verabschieden uns mit einem Pfiat-di und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank auch an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Und wenn Sie keine Episode verpassen wollen, abonnieren Sie Logistics People Talk auf Spotify, Google oder Apple Podcasts. Alle unsere Episoden und weitere spannende Artikel finden Sie auch auf unserem Expertenblog sowie der Renus Website. Wir wünschen allzeit Straßen ohne Staus und freie E-Ladesäulen. Es grüßen herzlich Ihre Fahrtenbegleiterinnen
Gwen Dünner
und Andrea Goretzki.